ARD.
Meine Eltern mussten mir sagen, sitz mal 2 Minuten, ansonsten habe ich nur getanzt. Ich merke, wenn ich in Südafrika, dass ich schon sehr hier integriert bin. Also wenn ich sage, wir gehen essen um 19 Uhr, bin ich die Einzige in der Familie um 19 Uhr unten.
In welchen Feldern ist Deutschland noch nicht so gut?
Oh, wow. Wir können immer noch lockerer werden. Wir können, weißt du, wir müssen nicht nur beim Oktoberfest feiern. Ich hatte keine gesundere Verhältnis zu meinem Körper, weil der musste leisten und der musste auch ein bestimmtes Aussehen haben.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mozzi Mabuse ist mehrfache deutsche Meisterin im Lateintanz und seit über 10 Jahren Jurymitglied bei Let's Dance, der großen Tanzshow auf RTL. Sie ist in Südafrika in der Zeit der Apartheid aufgewachsen und dann gegen den Willen ihrer Eltern nach Deutschland ausgewandert. Hier hat sie gleich eine doppelte Karriere hingelegt, erst als Profitänzerin und dann eben im Fernsehen. Da sprüht sie freitagabends regelmäßig vor Energie und Herzlichkeit. Ihre gute Laune ist ansteckend. Mozzi hat eine beeindruckende Lebensgeschichte und daraus für sich so einige Prinzipien und Erkenntnisse abgeleitet, die ich wirklich inspirierend fand. Falls ihr sie schon aus Let's Dance kennt oder einer ihrer über 600.000 Insta-Follower seid, dann erfahrt ihr in dieser Folge, welche Rolle persönliche Sympathien in der TV-Jury spielen, warum Mozzi ihre eigene Tochter lieber nicht aufs Parkett lassen würde und wie sie einmal die britische Königsfamilie getroffen hat. Denn in England ist sie mindestens genauso berühmt wie hier in Deutschland. Das werdet ihr übrigens auch merken, sie switcht buchstäblich immer wieder zwischen den beiden Sprachen hin und her. Ich fand das sehr lustig zu hören, aber vielleicht muss man sich auch erst kurz dran gewöhnen. Und falls ihr noch nie von Mozzi gehört habt, dann solltet ihr euch diese Folge trotzdem anhören, weil wir euch dann einmal mitnehmen in die wirklich faszinierende Welt des Profitanzens. Und weil Mozzi durch ihre multikulturelle Familie nochmal einen ganz anderen, teils überraschenden Blick auf Deutschland hat. Und weil es trotz unserer, zumindest teilweise ernsten Themen, eine so fröhliche und motivierende Begegnung war. Ich hatte einfach eine gute Zeit und ich hoffe, die habt ihr jetzt auch. Hier kommt eine gute Stunde mit Mozzi Mabuse. Wenn dein Leben ein Tanz wäre, welcher Tanz wäre es?
Oh, wow. Also es wären unterschiedliche Tänze. Ich würde sagen, vorher hätte ich gesagt, mein Leben ist wie eine Samba. So richtig wild und verrückt und unerwartet und viel los. Und jetzt habe ich so das Gefühl, in meinem Leben, wo bin ich so? I can't say waltz, das ist ein bisschen langweilig. Ich würde sagen, es ist eine Cha-Cha-Cha. Es ist eigenes Los, aber ich habe so das Gefühl, ich bin da als Person, wo ich damit umgehen kann. Insofern gibt es so Highlights, aber eigentlich im Grunde genommen ist es low-key, afterlife.
Und so ist der Cha-Cha auch, ist der so ab und zu mal so eine kleine Figur drin.
Genau, es ist immer busy, es ist ein energetischer Tanz, aber du hast halt, weißt du, Momente zum Erholen, finde ich. Da kannst du mit dem Rhythmus was verändern. Also eine Rumba wäre viel zu viel langsam, Paso ist ein bisschen steil, würde ich sagen, und Jive ist heftig. Also da, ich befinde mich in der Cha-Cha von meinem Leben.
Erinnerst du dich noch, von wem du Cha-Cha gelernt hast?
Ja, ich habe das von einer Freundin von meiner Mama gelernt. Ich habe dieses Tanzstil gesehen im Urlaub und dann bin ich nach Hause zurück und habe gesagt, ich möchte gerne so tanzen und dann ihre Freundin konnte ein bisschen Basic Cha-Cha-Cha und dann haben wir am Wochenende angefangen zu tanzen.
Und du bist ja in den 80er und 90er Jahren in Südafrika aufgewachsen, ja. In der Zeit der Apartheid auch in Südafrika. Was ist eine typische Erinnerung an deine Kindheit?
Oh, unterschiedlich. Ist sehr, sehr unterschiedlich. Also jetzt nachhinein als erwachsene Frau schaue ich zurück und denke ich, als Kind war es ein Ort, ich sage dir, wir haben immer schönes Wetter, danke schön Südafrika dafür. Und insofern, dieser Aspekt hat schon einiges für uns leichter gemacht, einfach die Sonne immer zu haben. Aber in sich Südafrika war super Ungewissheit, sehr, sehr viel Ungewissheit und immer dieses Gefühl von Gefahr. Also meine Eltern, mein Vater ist Anwalt, der war jetzt nicht so irgendwie so politisch arrangiert oder sowas, aber da war halt immer was los da. Und es war sehr viel Konflikt. Das kann man gar nicht vorstellen, wenn man jeden Tag Konflikt hat wegen Rassismus. Ja, braucht man nicht irgendwie was vorzuspielen. Und wir wurden so erzogen, dass unsere Eltern versucht haben, uns zu schützen. Wir sind in so einem Bubble aufgewachsen, sehr nah an unsere Eltern, wo die tatsächlich das ganze Stress von uns wegbewegen wollte. Nur ging es nicht komplett. Also da waren Riots, die haben verbrannt Gebäude. Da waren Tage, wo wir nicht in die Schule gehen können, weil die auf die Straße Riots, wie sagt man in Deutsch?
So Ausschreitungen.
Ausschreitungen.
Apartheid ist ein Wort aus der Sprache Afrikaans. Es bedeutet Gesondertheit oder Trennung. Heute steht es aber vor allem für die systematische Unterdrückung der nicht-weißen Bevölkerung in Südafrika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Damals gab es Gesetze, die die Menschen in 8 verschiedene Gruppen einteilten. Und obwohl die Mehrheit im Land Schwarze waren, hatten ausschließlich Weiße das Sagen. Schwarze Menschen durften nicht dieselben Busse nehmen, nicht auf dieselben Schulen gehen, nicht mal dieselbe Toilette benutzen wie Weiße. Sie hatten kein Wahlrecht, keinen Zugang zu guten Jobs oder besseren Ackerflächen. Es wäre auch unvorstellbar gewesen, dass eine schwarze Person eine Weiße heiratet. Schwarze Südafrikaner, die sich gegen diese Regeln auflehnten, wurden von der Polizei verfolgt. Der berühmteste Kämpfer gegen die Apartheid war Nelson Mandela. Wegen seines Widerstandes saß er 27 Jahre lang im Gefängnis. Offiziell endete das Apartheidsregime 1994. Nach den ersten freien Wahlen, an denen alle Südafrikaner teilnehmen durften, wurde Mandela der erste schwarze Ministerpräsident Südafrikas. Motsi war damals 13 Jahre alt. Sie hat also hautnah miterlebt, wie die Apartheid offiziell aufgehoben wurde. Aber eine komplette Gesellschaft auf Gleichberechtigung umzustellen, das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Noch heute ist Südafrika eines der ungleichsten Länder der Welt. Und in dieser Phase des Umbruchs und gesellschaftlicher Unruhen wollte Teenager Motsi eben vor allem eines: tanzen.
Da war halt eben Momenten vom Glück, vom Tanzen. Und aber da auch, das muss man vorstellen, man hat getanzt, man dürfte nur bei den schwarzen Kindern tanzen, nur schwarze Turniere. Und auf einmal dürfen wir uns mischen, alle. Und wir haben immer unterschiedliche Konflikte und das gleiche haben wir in die Schule. Also wir waren aufgewachsen, dass unsere Eltern wollten Bildung, alle ihre Geld in Bildung. Also sind wir in eine Privatschule gegangen mit meiner Schwester. Und wir sind vom Location, so nennen wir in Südafrika, wo die Schwarzen gelebt haben, dürften nur da leben, sind wir jedes Mal eine Stunde in die Schule gefahren. Und in der weißen Area und haben mit weißen Kindern zu tun. Wir waren in einer katholischen private Schule und da gab es natürlich Konflikte, weil du kommst ja von anders und kommst da und es war immer dieses, you know, dieses Gefühl von irgendwann kann Krieg ausbrechen oder sowas. Aber durch das Tanzen und die Sonne und Mama und Papa gab es auch diese ruhigen Momente. Ne? Ist auch so komisch, als Kinder gewesen zu sein, weil ich erinnere mich noch, dass wir auch in Urlauben gefahren. Als Kinder, wir wussten nicht, was los ist. So richtig, was los ist.
Und trotzdem hat es sich ja aber zum Beispiel auch auf deinen Sport ausgewirkt. Du hast gerade schon gesagt, selbst die Tanzturniere waren getrennt. Erstmal nur schwarze Kinder, die gegeneinander antreten durften. Wie hast du das als 11-, 12-Jährige empfunden, diese Ungerechtigkeit?
Ich sag so, wir haben als Kind direkt von unseren Eltern, direkt, du bist schwarz, wir leben in so einem Land, hier werden wir unterdrückt und ihr müsst einen Panzer tragen und raus aus der Welt. So, wenn du rausgehst mit diesem Panzer auf die Welt, dann ist es wahrscheinlich noch härter. Also du bist hart. Insofern, ich war bereit für Konfrontation, jeden Moment.
Also das stärkt einen vielleicht auch noch für den Sport, ne?
Genau, also für den Sport, und es war immer zu beweisen. Das heißt, wenn man wirklich meine Kindheit guckt, die Sportergebnisse oder sonst was, man wollte immer erster Platz sein. Man wollte immer zeigen, als Schwarze kann ich das. Ich kann der Schnellste in die Schule sein. Es war nie, ich mache was aus dem Sport. Du musst immer beweisen. Ich muss vor allem so ein bisschen auch von meinen Eltern, die haben uns dahin geschickt, wo kaum Schwarzen waren. Wir waren beim Tennis. Du bist ganz alleine da. Wir waren beim Schwimmen. Die haben uns wirklich da ein bisschen gepusht, gegen zu gehen. So, ich kann nichts sagen, außer dass ich hatte das Gefühl, dass wir waren immer bereit zu kämpfen. Mhm. Immer in der Position, es kommt was und du musst bereit sein. Und als jetzt, wie ich so bin, und ich schaue meine Familie, ich schaue mein junges Mädchen, ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, ja, der Panzer ist unterschiedlich bei allen. Mhm. Manche haben gar keinen, die gehen einfach durch die Welt. Oh, Schmetterling hier, ist auch schön. Aber ich weiß es nicht. Also wir sind rausgegangen mit schon Panzer drauf.
Gab es irgendwann einen Moment, wo du gemerkt hast, oh, ich kann hier gerade zum ersten Mal diesen Panzer ablegen nach langer Zeit?
Mit 17. Mhm. Mit 17 bin ich nach London geflogen, was komischerweise heute, wenn du guckst, der Politik, denkst du, was? Aber mit 17 bin ich nach London gegangen und ich wurde gefeiert. Ich bin in den Tanzsaal gekommen und die so, wow. And I was like, what? Me? Wow? Me? Und das war, ich konnte es nicht beschreiben. Also ich war schwarz unter viele Weißen, aber gerade deswegen wurde es gefeiert.
Und es war komplett ja umgekehrt.
Komplett umgekehrt. Die Trainer, die haben gesagt, du bewegst dich so gut, du bist so talentiert. I was like, what? Was ist hier los? Und dann wollte ich sofort zurück. Ich wollte nicht mehr in Südafrika sein. Ich wollte weg, weil ich habe gemerkt, halt eben, das ging anders damals. Ne? Da habe ich echt zum ersten Mal gedacht, wow, ich bin irgendwie... Ich bin was wert. So.
Und freier auch wahrscheinlich.
Freier. Ja. Und ja, ich habe so ein Selbstbewusstsein in der, ich war da 3 Wochen oder sowas, so stark bekommen auf einmal. Und es war ein schönes Gefühl, tatsächlich.
Und deine Eltern haben aber ja, also man muss dazu sagen, deine Schwestern und damals dein Bruder, ihr wart alle sehr erfolgreich im Sport und insbesondere im Tanzen. Ja. Eure Eltern haben euch dahin gepusht, aber sie wollten nicht, dass ihr das beruflich macht. Nee. Und gerade du solltest schön was Richtiges machen, was Akademisches. Warum haben die das in dem Moment nicht gesehen? Also wenn du so voller Freude, Euphorie aus England zurückgekehrt bist, warum haben sie dich trotzdem nicht dort sein lassen?
Also man muss überlegen, für unsere Eltern der einzige Weg zur Freiheit. Also meine Eltern wollten, dass wir studieren und weggehen von Südafrika, weil die, glaube ich, hatten keine Hoffnung, dass der Government was verändern. Ne? Die waren in einem sehr unterdrückten System. Und ihr Ziel war, dass wir studieren und dass ich nach Kanada umziehe. Und damals waren ein paar Länder, wo Südafrika ein bisschen unterstützt, sozusagen als, ich würde nicht sagen Flüchtlinge, aber du rennst ja weg von der politischen Umstände, was da war. Und das war ihr einziger Weg, haben die gesehen, durch entweder Sport, Leistungssport, aber wir haben keine Unterstützung, oder Bildung. Und für die war eine erste Platz Bildung. Also unsere Eltern haben ihre ganze erste Gage nur für unsere Bildung ausgegeben. Und deswegen, Künstler, das war für den Drama. Mhm. Also man muss sagen, mein Vater ist ein sehr, 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 sehr starker Liebhaber von Musik, Jazz und so. Er hat auch künstliche, meiner Meinung nach, so in Musik so affin. Und er liebt das, aber er wollte nicht, dass deine Kinder, er hat immer gesehen, dass Künstler leiden. Und er wollte nie so ein Leben für uns. Mhm. Und dass wir dann zum Tanzen vor allem, ne, jede zweite tanzt in Südafrika und sagt, das mache ich zum Beruf. Das war für die so ein bisschen ein Witz, weil die haben da überhaupt keine Zukunft gesehen. Und wir waren jung, ich habe meinen Abschluss mit 17 gemacht. Also was willst du mit 17, was willst du da machen oder entscheiden, wie der Rest dein Leben sein wird? Daher glaube ich, dass die waren einfach froh, wenn wir irgendwo waren, wo Struktur ist, wo die dabei waren. Ich war der erste Mädchen für meine Eltern, die waren sehr, 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 sehr besorgt um mich. Dann wollten sie das halt eben nicht.
Und dann hast du wahrscheinlich auch für sie ein Jurastudium angefangen, ja. Aber bist, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, abgehauen nach Deutschland. Ja. Wie kam es dazu?
Ich habe tatsächlich wirklich abgehauen, das war genau so. Also ich habe in England natürlich Deutsche kennengelernt und es war auch schön für mich zu sehen, wie Tanzen sein kann. Also wie die Leute, wir haben hier trainiert in Südafrika, wir haben echt, da waren überall Staub, uns haben Hunden gejagt, es war einfach Horror, da waren Fenster kaputt, das kann man eigentlich gar nicht so vorstellen. Und wenn ich nach London kam, habe ich eine andere Vision gesehen, was Tanzen sein könnte. Und dann bin ich eben nach Deutschland für einen Urlaub gekommen und das war noch eine Nummer höher als London. Mhm. Also jeder Saal, Spiegel, Tanzfläche. Und dann haben sie zu mir gesagt, in jeder Ecke ist ein Verein und Trainer. Und dann bin ich natürlich in der Verein gelandet in Deutschland, der beste Verein, wo auf der Wand alle deutsche Meister und alle Weltmeister hingen. Zwei von denen waren aus Südafrika und da habe ich gesagt, das ist Tanzparadies, ich bin im Himmel, Tanzhimmel angekommen. Und dann habe ich gesagt, ich muss das halt eben ein Jahr probieren. Und dann bin ich hier gewesen, habe meinen Eltern gesagt, ich komme nicht zurück erst. Und das war erstmal Stress für
die. Die dachten, du bist im Urlaub und kommst zurück in 2-3 Wochen.
Habe ich gesagt, ich bleibe erstmal.
Okay, wie haben sie reagiert?
Ja, also die haben gesagt, komm erstmal nach Hause, lass uns zu Hause sprechen. Und ich wusste, wenn ich gehe nach Hause,
die lassen dich nicht mehr weg.
Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bleibe und ich komme erst, wenn ich sage, ich darf wieder. Und dann haben sie gesagt, komm nach Hause, Visa und all diese ganze Geschichte. Dann war ich tatsächlich eine Woche zu Hause. Genau eine Woche. Mein Vater hat sich so geweigert, ey. Der hat Nein gesagt bis zum bitteren Ende. Ich musste meine Oma holen und sagen, red mit deinem Sohn. Und dann, die wussten nicht, wo die mich hinschicken. Ja. Die waren selber nur nicht aus Südafrika. Ich war die erste in meiner Familie, die ein Passwort hat, weil da war dann Mandela, kam aus Gefängnis, all die diese Geschichte und ich war der Erste mit einem Passport.
Auch übers Tanzen wahrscheinlich, wegen der Turniere und weil du so erfolgreich warst.
Ja. Genau. Und ich war der Erste, die das Land verlassen haben. Und die wussten gar nichts.
Es können ja auch Beziehungen zu Eltern zerbrechen, wenn man sich dermaßen gegen deren Rat und Wunsch richtet. Aber das ist, glaube ich, bei dir nicht passiert, oder so wie du jetzt von ihnen sprichst?
Nein. Also Familie ist absolut alles. Und meine Mama, wir haben eine sehr, sehr, sehr enge Beziehung. Und die werden das nicht lassen. Also unsere Eltern, ich muss sagen, ich habe Glück gehabt im Vergleich. Und im Vergleich sage ich, was ich sehe in Südafrika, dass die immer einen anderen Weg genommen haben. Die haben Mut gehabt. Und die haben gesagt, okay, du gehst ein Jahr, seit 24 Jahre hier.
Genau, du zwinkerst.
Du gehst ein Jahr, wir geben dir diese Chance. Und da muss ich einfach auch sagen, ich hatte Glück, dass die so offen waren und gesagt haben, wir müssen das Kind loslassen. Sonst ja, hätte es nicht geklappt. Und wir haben einfach entschieden, wir telefonieren einmal die Woche. Das war damals nicht so einfach. Briefe schreibe ich jetzt nicht. Also ich war im Trainingssaal natürlich. Und dann haben wir versucht, das zu machen und 2 Monate später war meine Mama auch schon hier, weil sie wollte gucken, was los ist. Sie wollte sehen, wo ich lebe, sie wollte sehen, wenn alles okay, die Familie, weil die wussten wirklich nichts. Niemanden konnte auch meine Eltern kontaktieren, mehr oder weniger, außer mein Tanzpartner damals. Er konnte Englisch sprechen und das war die einzige Kommunikation. Das heißt, da war kein FaceTime, wo ich sage, guck, ich habe ein Schlafzimmer, keine Haut.
Kein schnelle WhatsApp.
Yes, da gab es das nicht. Und daher mussten sie vertrauen. Und sie haben mir das Vertrauen geschenkt. Und das war echt eine sehr, sehr große Horror, die mich verfolgt hat, mein ganzes Leben. Gesagt habe, wenn ich zurück nach Hause komme und ich habe irgendwelche Blödsinn gemacht oder das nicht geschafft. Das hat mich nicht schlafen lassen, weil ich habe gesagt, ich darf die nicht enttäuschen. Die haben mir diese Vertrauen geschenkt und es muss gehen. Für mich gab es keine Möglichkeit, dann zu versagen, sozusagen, ne? Obwohl das gehört zum Leben.
Nimm mich mal mit in diese Welt, für die du all das hinter dir gelassen hast, also in diese Welt des Turniertanzes. Was ist ein typisches Missverständnis oder irgendwas, was du Leuten immer wieder erklären musst, was Laien, Laieninnen nicht verstehen darüber?
Also das Größte, was mich stört, ist immer, wenn Leute junge Nachwuchstänzer sehen. Also wie viel die Kinder diszipliniert sind, wie viel sie Zeit im Saal bringen. Viele haben immer den Gedanken, dass die Eltern stecken dahinter. Ich kann nur über meine Leidenschaft sprechen. Und meine Eltern mussten mir sagen, setz dich ruhig und sitz mal 2 Minuten. Ansonsten habe ich nur getanzt. Beim Einkaufen, im Urlaub, im Meer. Also im Meer stand ich da und habe statt Schwimmen getanzt. Daher, die haben damit nichts zu tun und die haben das nie selber gemacht. Meine Mama, kein Tänzer. Daher, vielleicht haben junge Kinder auch Leidenschaft. Das darf man nicht so immer denken, die Eltern stecken dahinter. Was mich auch ein bisschen in unserem Turniersport stört manchmal, ist es schon, dass die Kleider ab einem gewissen Level, also nicht Anfänger oder sowas, die Kleider schon sparkly und manche Kleider schon halt kurzer, länger so. Und ich, für uns gehört das zum Sport und da gibt es auch Regeln mittlerweile, die sowas wirklich schauen, dass auch Kinder geschützt sind und so weiter. Aber die Menschen, ihre Köpfe, wenn die kleine Kinder sehen und was die dann schreiben und dann zeige ich, was ist in deinem Kopf los, ne? Weil das ist für viele ungewöhnlich. Und dann, wenn sehr junge, talentierte, vor allem Mädchen kriegen das ab, bewegen sich und dann Leute so reif oder sowas. Aber das ist nicht die Kinder, das ist in der Leute Kopf, weil die ein gewisses Bild nur haben. Also das stört mich ein bisschen, weil wenn die Jungs 20 Stunden Fußball spielen, sagt keiner was. Ja, die denken, ey, die landen bei Bayern München, hier Vertrag läuft. Aber bei anderen Sportarten hast du immer so ein bisschen eine Verurteilung. Ich kann es auch verstehen, aber ich denke, wir sind in ganz neue Zeiten. Also das stört mich. Und mich stört halt eben, dass man immer tanzen so lächerlich an, mit Schmunzeln, ne? Als ob das ist Freizeit verbringen. Wenn jeder so eine Karriere mitgemacht hat, was du da lernst, von Disziplin, Gewinnen, Verlieren, sozial Umgang, verschiedene Menschen kennenlernen, reisen, selbstständig sein, das ist eine Ausbildung, kein Vergleich. Ne? Ich habe alles, was ich gelernt habe, von einer 30-jährigen Tanzkarriere, habe ich alles gelernt, wie du dich verteidigst, wie du besser sein musst. Manchmal musst du halt eben besser sein. Ne? Wenn du sagst, das reicht, reicht aber manchmal nicht. Es sind so viele Aspekte, die ich gelernt habe, durch Tanzen. Und dann, das ist so beschmunzelt. Ne? Und auch nicht nur Latein. Also man sieht, da gibt es mittlerweile Social Media, sehr viel Commercial Dances und sonst was. Aber wir sind Künstler. Mhm. Wir ticken anders. Und
vielleicht ist das das, entschuldige, dass ich unterbreche, vielleicht ist das das, was für manche Menschen schwer macht zu greifen, dass es Kunst und Sport in einem ist. Weil das gibt es ja nicht so viel.
Nee, das gibt es nicht so viel. Und dadurch, dass wir auch diese Turnierwettbewerb haben, die sehr hart ist, das verstehen auch viele nicht. Aber also meiner Meinung nach ist unser Leben ist es immer Turnier. Es ist immer Turnier. Jeder entscheidet, steige ich ein oder steige ich nicht mit. Aber im Grunde genommen sind wir alle mittendrin. Also so viele Leute, du musst da Yoga sitzen im Baum und da leben, dann bist du raus. Weil es ist, welche Auto fährst du, welche Uhr hast du, es ist ein Wettbewerb. Und durch Tanzen lernt man, erstmal damit umzugehen, mit dem Druck. Ne? Ich muss nicht der neueste iPhone haben oder der neueste, I don't know, Tasche haben, you know, weil ich einfach lerne, die Werte von Sachen zu verstehen. Und man lernt halt, auch wenn der Druck da ist, komme ich klar, also Resistenz zu sein. Das sind so viele Sachen, die ich dankbar bin, dass ich das gemacht habe. Sonst wusste ich nicht, wo ich anfangen soll. Und ich habe auch, ich bringe Menschen bei, ich bringe meine Tochter was bei, ich bringe meine Schüler was bei. Und ich kann die jetzt vorbereiten für so ein Leben und sagen, du musst nicht schwimmen, wo alle schwimmen. You go your own lane.
Und wie bereitet man Sportler oder insbesondere eine Leistungssportlerin wie dich darauf vor, oder wie bringt man ihnen bei, sich aber nicht nur über die eigene Leistung zu definieren?
Ja, das kommt später. Oh je. Nein, ja, ist halt so, ne? Mein Ziel ist immer, rückblickend auf meine Karriere zu gucken und gucken, was kann man sich verbessern. Und ich zum Beispiel arbeite mit einem Therapeut in meine Stühle, mit Coaches. Und das,
man muss dazu sagen, du hast eine Tanzschule auch selber, genau, mit deinem Mann hier gegründet.
Genau,
ne?
Ich habe eine Tanzschule, ich habe eine Academy, und in der Academy sind wir Leistungstänzer. Und da arbeiten wir mit Coaches. Wir haben sehr viel Kommunikation mit Eltern. Wir coachen die Eltern, wir coachen uns selbst, wir coachen die Kinder, weil tatsächlich das ist das, was ich verbessern möchte. Ich sage immer, ich möchte glückliche, gesunde, erfolgreiche Tänze und auch in diese Reihenfolge. Und nicht Erfolg zuerst und alles andere. Und da brauchst du ein gesundes Maß von Ausgleich. Eltern, die dich lieben und lieben dich nur wirklich, weil du da bist. Trainer, die sagen, für uns ist nicht wichtig, Erste. Es ist schön und wir streben danach, immer. Aber gepaart nebenbei mit einem gesunden Student, einem Schüler, den wir lieben, so oder so. Und das versuche ich denn, das beizubringen, weil das hatte ich nicht. Und der Rest muss halt die Eltern mit unterstützen. Anders geht's halt nicht, ne? Es geht's nicht. Aber Leistung ist Leistung, ne? Wir brauchen keinen Spaß damit zu machen. Leistung ist Leistung und du musst leisten. Und das ist schon ein Gefühl, wenn man gewinnt und sagt, yeah, I did it. Das kann auch süchtig werden.
Ich bin mit einem Leistungstänzer selber zur Schule gegangen. Julian hieß der, schöne Grüße. Der war aber im Formationstanz sehr erfolgreich. Und ich habe ihn irgendwann mal zu einem Turnier begleitet, weil ich einfach neugierig war. Ich wollte sehen, wo der da immer ist, nachmittags und so. Und da fand ich faszinierend, dass ja es beim Formationstanz zumindest so war, die mussten sich alle schminken. Alle hatten irgendwie so die gleiche Hautfarbe, genau, so eine Bräune. Dann haben sie sich die Haare alle schwarz angesprüht oder so, ich weiß nicht, mit so einer Creme gemacht. Und ich habe ihn erst gar nicht erkannt, als er dann da aufs Parkett kam, musste ihn richtig suchen in seiner Mannschaft und habe mich gefragt, ist das in der Art von Paartanz, in der du antrittst, auch so, dass man quasi die Persönlichkeit eher rausnimmt oder ist die da gerade wichtig?
Also in Einzeltanz unterschiedlich ist natürlich Formation und Einzeltanz. In Einzeltanz ist es super wichtig, weil Informationen, die wollen gleich aussehen, komplett gleich. Ne? Und in Einzeltanz genau die Menschen, die etwas anders sind, sind am erfolgreichsten.
Ah, okay.
Weil wenn du gleich seid, bist du kein Unikat. Authentizität ist super wichtig, dass du wirklich dich so zeigst, dass du was anderes bist, dass du, you don't go with the flow. Das ist der Unterschied. Aber ist schon krass. Also ich kam nach Deutschland, ich wusste von dieser Salzbräune nicht so.
Ja.
Sorry, weil alle in Südafrika, ich habe wenig mit weißen Leuten in Berührung zu tun. Wirklich. Es ist nicht gelogen. Also weiße Leute, die tanzen, sag mal so. Und ich kam, die haben sich selbst freuen und es hat gerochen damals, ne, für 20 Jahre. Ich so, what? Das riecht. Und dann haben sie geschmiert und ich habe sowas in meinem Leben wirklich nicht gesehen. Und dann war ich sogar selbst neugierig, habe ich gesagt, was macht das mit meiner Haut?
Ja.
Und ich so, I'm gonna do it. Meine Schwester hat übrigens auch das gleiche gemacht. Natürlich gar keinen Unterschied, er hat ein bisschen goldenen Schimmer oder sowas, aber ansonsten gar nichts. Ich habe noch nie sowas gesehen.
Das wird mir auch gerade erst klar, gerade als jemand, die aus Südafrika nach Deutschland kam, wo es in Südafrika war ja wirklich der Code, je heller die Haut, desto höher gestellt waren die Leute. Und dann kommst du und siehst weiße Leute, die sich dunkler schminken fürs Tanzen. Das muss ja völlig absurd gewesen sein.
Es ist absurd. Es ist wirklich sehr, sehr absurd gewesen. Und was passiert ist, wenn du wächst in Südafrika und du hast diese ganze erlebt, was ich erlebt habe, mit deiner Identität suchst du immer. Ja, yeah? Du musst überlegen, wir haben eine Kultur. Und alles, was du hast als Kultur, wird gesagt, es ist schlecht. Und du bist ein junges Kind. Also willst du eigentlich mit deiner Kultur wenig zu tun haben. Du willst dich anpassen, weil auch keiner das vorlebt oder du siehst dies nicht oder so. Aber es ist da, du bist Eltern mit alle, du kriegst es halt schon mit, dass du, woher du kommst, die Tänze und alles. Dann später, wenn ich hier kam und das auch alles erlebt habe und wirklich mit dem Tanzen beschäftigt und du verstehst, dass dieses Tanzen von dir kommt, von deinen Vorfahren, von deinem Kontinent und du lernst gerade das, was von deinen Leuten kommt, du lernst es gerade in Europa. Mein Gehirn aus, like, what the? Like, it was like, this is insane.
Was ihr gerade nicht sehen könnt, ist, wie Motsi hier vorgebeugt auf dem Sofa sitzt und mit den Händen eine Geste macht, als würde ihr Kopf explodieren. Ich kann mir selbst auch kaum vorstellen, wie man darauf klarkommen soll. Da wurde in ihrer neuen Umgebung, dem neuen Zuhause in Europa, auf einmal ja alles umprogrammiert. Ihre eigene Kultur und Herkunft, die vorher immer negativ behaftet war, sogar negiert wurde, war plötzlich angesehen, cool, erstrebenswert. Die Werte, mit denen sie aufgewachsen war, wurden auf den Kopf gestellt.
Und dann kommst du hier und guckst, dass die Leute schmieren und wollen dunkler, wollen locken, machen Cornrows beim Tanzen. Und also ich war so, was, also mein Kopf, also I'm lost, ne? Mhm. Und auch das hat wirklich so 2-3 Jahre gedauert, bis ich dann auch gesagt habe, ich trage meine Haare so und so beim Tanzen oder ich tue so und so, weil own it, das ist meine Kultur hier. Wir reden über lateinamerikanische Tanzen mit Ursprung aus Afrika, Südamerika, wo ich gesagt habe, nee, ich stehe dazu, das ist meins jetzt gerade. Und ich bin immer da, heutzutage auch immer noch so, wenn ich das schaue, ich hab Respekt, weil das wurde einfach hierher gebracht, zu was anderes genannt und dann beigebracht. Und das ist so ein Gefühl, das super komisch ist. Meine Schwester und ich, wir machen immer so Insta, schicken immer Videos zueinander. Wir sagen, was ist das? Aber ja, es ist wie es ist. Es ist our history. Es ist unsere Zeiten.
Ich habe immer auch Entweder-Oder-Fragen in diesem Podcast dabei. Du musst dich entscheiden. Genau. Die erste Frage bezieht sich auch aufs Tanzen. Führen oder geführt werden?
Führen.
Oh, wirklich?
Ja, also ich stehe auf meine eigenen Beine. Also ich gebe es auch zu, ich bin ein leichter Mensch, der immer alles kontrollieren möchte, einfach weil ich gelernt habe, auf mich zu verlassen. Ja, aber beim Tanzen ist es oldschool, du musst geführt werden.
Ich wollte gerade sagen, du bist mit deinem langjährigen Tanz- und Turnierpartner verheiratet. Ja. Wie geht der denn damit um, Motsi?
Wir finden unseren Weg. Mein Mann ist, er führt mich so, wie ich geführt werden muss. Ich habe ihm beigebracht, wie man mich führt und dann habe ich übergeben. Führ. Und wenn irgendwas ist, I'm like, pose. Jetzt so nicht.
Ich finde, es kann auch, also im Tanzen, wenn jemand sehr gut führt, kann das sehr attraktiv sein. Ich habe mich aber auch gefragt, also es ist ja fast ein Klischee, dass Tänzer mit ihren Turnierpartnern oder mit ihren Trainingspartnern zusammen sind. Du bist in zweiter Ehe schon mit einem Tanzpartner verheiratet, davor auch. Ja. Bei Let's Dance ist das auch schon passiert.
Ich will auch nicht mit anderen Männern, wirklich, immer wenn ich mit, sorry guys, aber mit so Jungs bin und weißt du, die Tänze, die sind mehr verbunden zu ihrer femininen Seite oder die mehr empathisch und ihr teilt Leidenschaft und die sind sportlich, die haben gute Körper, die riechen gut, weil die halt eben sich kümmern.
Aber jeder, der schon mal einen Paartanzkurs gemacht hat, weiß auch, es kann eine Beziehung auch belasten, wenn man da zusammen trainiert.
Ja, aber man lernt auch voneinander. Kann sein, ich weiß es nicht. Also was belastet ist, wie ich hoffe, auch in normalen Beziehungen, ich hatte ja keine andere, ist, dass man halt 24 Stunden zusammen ist. Ja. Ne? Das ist halt irgendwann, ich brauche meine Freiheit. Aber keine Ahnung, wirklich, ich habe null Ahnung. Ich habe auch nie Dates gehabt, gar nichts. I didn't do any of the Tinders oder sonst was. Ganz braves Mädchen, geheiratet, mach mein Leben. Also ich kann es nie sagen, da bin ich null.
Okay, gut. Ich mache weiter mit entweder oder, sonst komme ich hier gar nicht. Frühaufsteherin oder Nachteule?
Ich mag nachts Nachteule.
Drinnen oder draußen?
Draußen.
Großstadt oder Kleinstadt?
Kleinstadt.
Was ist wichtiger, gemocht zu werden oder respektiert?
Respektieren muss man Respekt. Respekt. Ich gehe mit Respekt.
Was ist schlimmer, ein Jahr lang jeden Tag den gleichen Song zu hören und nur den oder ein Jahr lang gar keine Musik zu hören?
Ein Jahr lang gar keine Musik. Also ich werde umkippen.
Würdest du lieber mit Tieren sprechen können oder alle Sprachen der Welt beherrschen, alle menschlichen?
Oh, mit Menschen. Ich rede gerne, merkt man. Ich werde überall mich reinmischen. Komm, ich liebe es.
Auf einer einsamen Insel lieber mit Jorge González oder mit Joachim Lambi?
Oh, no. No, mit meinem Mann.
Du musst dich entscheiden.
Ja, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich mit Jorge. Ja, weil wir halt wirklich mit Jorge, ja, wir verbringen Zeit privat zusammen. Wir singen, wir tanzen, wir feiern, wir kochen, wir essen. Wir machen Urlaub zusammen. Daher, ich weiß, was mich erwartet. Und
ihr würdet gut klarkommen.
Aber ich mag dich auch, Joachim.
Die Jury von Let's Dance ist ein lange eingespieltes Team. Schon seit 2013 macht Mozzi das zusammen mit Joachim Lambi und Jorge González. González ist Choreograf und Model und in Deutschland bekannt geworden als Laufstegtrainer bei Germany's Next Topmodel.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir sind sehr gespannt, was der Jorge sagt. Bitte.
Ann-Kathrin, du hast auf deine Art mitgemacht, die Choreografie. Sag mal so. Ich finde, du hast gute Momente dort gehabt. Was ich habe gesagt, okay, die Bewegung, das war eine große Bewegung. Am Ende finde ich sehr schön. Die andere Sache, das ist mehr elegant zu sein. Go with the flow, was du ein bisschen so mehr weißt. Naja, das war so und so.
Dankeschön, wir üben weiter, vielleicht haben wir noch zwei Wochen.
Yes. Ja, eben. Ja, das ist die Sache.
Finale ist ja erst in zwei Wochen.
Yes.
Herr Lambi, bitte.
Joachim Lambi war früher selbst professioneller Turniertänzer und ist schon von Anfang an bei Let's Dance dabei, also seit fast 20 Jahren. Er gilt als der besonders Strenge in der Jury.
Das war für mich nicht halbfinalwürdig. Ich muss dem Jorge recht geben. Der Jorge hat das richtig erkannt. Es waren teilweise sehr gute Passagen dabei. Der hier den Nebel auf die Bühne gemacht hat, der hat es sehr gut gemeint. Ja? Der hat es mit euch Anfang gut gemeint, weil ich habe nur eine Schulter und einen Kopf gesehen.
Introvertiert oder extrovertiert?
Ich bin eine extrovertierte, introvertierte Mensch. Also.
Ist das dann, ich gebe dir einen Joker, kriegt jeder Gast. Ist das
ja,
dein Joker?
Das ist mein Joke. Ich bin halt ein Mensch, der sehr präsent ist, bin ich, ja. Aber ich bin sehr, also meine Leute kennen mich, I'm low-key. Completely, sehr viel nachdenken, sehr viel grübeln. Das ist halt der größte Facette von meinem Leben. Aber die Leute sind die 10%, die im Fernsehen sind. Da bin ich auch happy. Ist okay.
Ja, da stehst du für happy, für gute Laune, für Unterhaltung. Ist das dann, wenn man eigentlich 90% was anderes ist, auch manchmal ein Druck, dass du das so regelmäßig abrufen musst für ein Publikum?
Also der Druck für mich ist tatsächlich, wenn ich Leute treffe. Richtig treffe, dann ich weiß, was die erwarten. Die erwarten die Musik vom Fernseher. Und die ist halt nicht da. Die kommt am Freitag von irgendwo, die dreht durch und dann geht die weg. Daher, der Druck ist tatsächlich, Menschen kennenzulernen, weil es kommt niemand anders. Und im Fernsehen, ich habe gar keinen Druck. Sag mal so, ich habe keinen Druck, when the cameras are on.
Also sobald funktionierst du, oder?
Ich weiß wirklich nicht, was passiert. Das funktioniert. Der Druck ist vorher. Also vor Let's Dance, vor Strictly Come Dancing. Dann gucke ich, ich bin bei Let's Dance jetzt mittlerweile 15 Jahre. Strictly jetzt auch in England, das ist mein 6. Jahr. Und dann überlegst, was habe ich schon gesagt? Was habe ich noch nicht gesagt? Diese ganze Sache. Aber sobald the cameras are on, it goes. Und dann weiß ich nicht. Ne? Ich versuche auch ab und zu mich vorzubereiten. Ich gucke alte Staffeln und so weiter, um einfach wieder fresh bei der Sache dabei sein. Aber Lights, Camera, Action, go.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, Let's Dance gibt es in Deutschland schon richtig lange, seit 2006. Da gucken regelmäßig 4-5 Millionen Leute zu. Das sind Hammerquoten. Warum ist diese Show so erfolgreich?
Ach, das ist eine Kombination von alles. Also Let's Dance in sich, der ganze Show ist ein Magic Moment. Es ist Magic Times in Deutschland auch. Und ich muss auch sagen, umso länger wir das machen, umso mehr bewusst und wertvoll ist es für uns, dass wir das wirklich merken. Und weil das ist wirklich die Kombination von Musik, Emotionen, Leistung, und man weiß nie, was passiert. Man lacht, man weint, alles ist drumherum. Und dann gibt es ein Ende, ein Anfang und ein Ende von der Staffel. Und die Geschichte ist erzählt worden. Und jeder Mensch, der kommt in die Sendung, ist ein neuer Mensch. Das Konstrukt bleibt. Aber wir lernen Menschen kennen. Und das ist immer interessant. Das ist immer interessant zu sehen, wie die mit dem Druck umgehen. Und ich glaube, jeder tanzt. Also wenn die Kameras nicht zu Hause sind, also jeder tanzt zu Hause. Jeder hat ein Gefühl von Musik oder Bewegung oder sonst was. Deswegen haben viele, viele ihre eigene Meinung. Und diese Kombination von wirklich allem, auch die Jury, unsere Profis, die super gut, die Prominente, das ist der Magic von Let's Dance. Und also möge Let's Dance für immer geben, auch wenn wir nicht mehr hier sind, weil das hat so viele Menschen ihre Leben verändert und es bringt so viel Glück und Leute sind so dankbar. Wenn wir auf Tour sind im November, ist es irre, irre. Ausverkauft, Leute lieben das, die sitzen da, die sehen das und die Fans, du siehst es, es ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, es ist eine Wahnsinngeschichte.
Für den Fall, dass ihr Let's Dance noch nie gesehen habt, die Show funktioniert so. Im Laufe einer Staffel treten mehrere Paare gegeneinander an, die jeweils aus einem Promi und einem oder einer Profitänzerin besteht.
Enisa Amani und Christian Polanz mit dem Slow Fox zu Back to Black. Let's Dance.
Für jede Folge müssen sie neue Tänze lernen, von Walzer und Rumba über Tango bis hin zu Charleston oder Hip-Hop. Eine Kombination aus Jury und Publikumswertung entscheidet dann, wer in die nächste Runde kommt und wer rausfliegt.
Motzi, bitte!
Enisa, ich denke, dass wenn man ein Tanzpaar anschaut, wenn man schafft, dass Menschen deine Emotionen übernehmen, das ist das größte Geschenk, dann ist alles andere wurscht. Wir wollen das als Tänzer, Menschen berühren. Und das hast du gemacht, mit so einer hohen Qualität. Wenn...
Mit dabei waren schon Promis wie Enisa Amani und Gildo Horn, der Fußballer Rurik Gislason oder die YouTuber Knossi und Julia Butix. Die frühere Topmodel-Gewinnerin Rebecca Mir verliebte sich während der Staffel in ihren Tanzpartner Massimo Sinato. Inzwischen sind die beiden verheiratet. Und das war nicht die einzige Love-Story, die bei Let's Dance passiert ist. Sowieso glaube ich persönlich, dass die Show auch deshalb so erfolgreich ist, weil sie voller Emotionen ist, ohne jemals gemein zu werden. Es ist einfach 100% Feel-Good-Fernsehen. In Zeiten, in denen vielleicht viele Menschen mal für ein paar Stunden aus der Krisenrealität flüchten wollen. Und natürlich sitzt man da im Publikum und fragt sich, okay, was müsste ich denn mitbringen, um mal Kandidatin bei euch zu werden?
Ah, du bist drin, wir haben Connections, du bist hier. Also, ich würde jeden Prominenten, der Let's Dance machen möchte, die Entscheidung muss eigentlich vorher beginnen. So bin ich als Mensch. Vorbereitung ist alles. Also unbedingt gucken, dass man Kondition hat. Also sei aktiv, geh in die Gym. Du musst keine crazy Geschichte machen. YouTube angucken, da gibt es so viele Tanzvideos. Guckt in YouTube oder guckt im Verein oder Tanzschule in der Nähe. Nimm mal einen lockeren Kurs, guck, wo du stehst. Komm nicht in die Sendung und sag, ich will nicht tanzen. Also, Alter, falsche Show, ne? Also, bereit dich vor, mach das und sei bereit für harte Zeiten. Also, es ist unfassbar hart. Das ist 10 Stunden trainieren teilweise. Es ist brutal. Jeder hat eine Meinung über dich. Sorge, dass dein Kopf funktioniert. Also, hab ein Support-System, weil jeder Mensch darf im Internet schreiben und tun, was die wollen. Und die machen das über alle Plattformen 4 Monate lang. Also, guck, dass du da Support hast. Und dann der gesunde Ehrgeiz, aber nicht zu viel Ehrgeiz, weil das spürt der Publikum. Ich mag, wenn Leute zu viel Ehrgeiz haben. Ich habe null Problem damit. Aber der Publikum, die Ehrgeiz wird nicht so positiv gesehen, sagen wir mal so. Und daher, und durchziehen. Und das ist wichtig bei Let's Dance auch verstehen, es ist ein Marathon, kein Sprint. Dann schaffst du, dann gewinnst du.
Ich schreibe mir das hinter die Ohren, aber bin natürlich gerade hellhörig geworden. Wie erklärst du dir, dass das Publikum Ehrgeiz nicht belohnt? Und ist es vielleicht auch ein Unterschied zwischen dem deutschen und dem britischen Publikum? Weil du hast gerade schon erwähnt, das muss man glaube ich dazu sagen, das wissen viele gar nicht, dass du eben auch in Großbritannien in dem Pendant, das heißt da Strictly Come Dancing, sitzt du auch in der Jury. Das heißt, du bist auch in England ein Star, wissen die Leute in Deutschland oft gar nicht. Aber wie unterscheiden sich diese beiden Sendungen und jetzt vor dem Hintergrund von dem Thema Ehrgeiz, wie unterscheidet sich vielleicht auch das Publikum?
Also, glaube ich, in England ist es, das Tanzen gehört wirklich zum Kultur. Die erwarten das. Das ist ja die Mutter von der ganzen Let's Dance. Das ist der erste Strictly Come Dancing, der gab es vor viele Jahre. Daher, Leute wissen, was Tanzen ist, die wissen, was Leistung ist, die wissen, was gutes Tanzen ist. Und die erwarten das. Also, die erwarten das wirklich. Bei uns ist halt eben, dass ich weiß es nicht so, wieso, aber mein Eindruck, seit ich in Deutschland bin, dass die Leute sagen immer, verbinde Ehrgeiz mit Verbissen. Und das ist nicht gut dann. Ne? So kommt es für mich vor. Daher denke ich, das sollte alle, weißt du, happy sein, nicht zu verbissen, freundlich und. Und das ist halt eben der Unterschied, weil ich glaube, um Leistung zu haben, du brauchst ein bisschen wirklich Verbissenheit und sich durchzusetzen. Und wahrscheinlich kommen wir dahin. Und in Strictly ist es sehr, sehr traditional. Sehr, sehr traditional. Wirklich wie so eine, wie nennt ihr das in Deutschland, wo da gibt es Merry-Go-Rounds und
Karussells.
Dippemäße.
Meinst du so eine Kirmes?
Kirmes.
Ja.
In Strictly ist wie ein Kirmes, schön verpackt, alles gut, Süßigkeiten, bum, 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 Bubbles. Und bei uns in Deutschland ist es mehr von, wie können wir das modern haben? Was können wir machen? Lichter und das. Immer probieren, immer nochmal gucken, was die Promis schaffen können. Extreme, weißt du, Improvision, Duels, Trios, alles Mögliche. Deutschland ist innovativ. Was können wir da raussaugen? Und das macht spannend für mich, weil ja, ab September jetzt, sag mal, bin ich in der Bubble, Kirsche, Ice Cream, Popcorn.
Dann in England,
In England und dann komme ich in Deutschland und hier geht's um, the moment. Und ich mag beide, weil es ist so unterschiedlich für mich.
Wie unterscheiden sich die Welten auch? Also ich habe gerade schon gesagt, du bist auch in England ein Star. Ich war jetzt richtig baff, als ich nochmal durch auch dann so britische Talkshows geklickt habe, neben was für Leuten du einfach schon, sitzt sie da neben Tom Hanks auf der Couch oder trifft eine Oprah Winfrey oder das britische Königshaus ist offenbar dein Fan, der König ist dein Fan und wollte irgendwie, stimmt es, dass der sich explizit gewünscht hat, dass du beim Staatsdinner mit dem Bundespräsidenten dabei bist, als er hier in Berlin zu Gast war?
Tatsächlich, also das war wirklich für mich auch Überraschung, aber was passiert ist, ist halt einfach in England, ich einfach ab und zu mal Deutsch spreche, weil das ist Live-Show und dann habe ich gesagt, ihr müsst es halt so mitnehmen. Dann sage ich halt eben Spitze oder sonst was. Und die Familie, Königsfamilie hat auch eine starke Verbundenheit zu Deutschland. Und insofern finde ich, das hat sich jetzt schon rumgesprochen, ne? I'm the South African German Girl. Und dann, wenn die hier waren, hatte ich natürlich, die haben mich eingeladen. Die hatten mir auch in England schon öfters eingeladen. Aber ich versuche immer nach Hause zu kommen. Ich habe kleine Maus und so weiter. Und hier war es perfekt. Es hat super geklappt. Und es war crazy. Also es ist immer crazy. Also ich war bei der Coronation.
Die Krönung.
Und dann gab es eine Afterparty. Und wir waren halt im Schloss mit allen. Und du stehst da, ne? Und you're like, also es ist ein bisschen, keine Ahnung, du gehst zum Museum und guckst Kunststücke. Ja. Ich war halt mittendrin und das kannst du halt niemand erklären. Und am Ende, die haben gesagt, kein Bild, aber am Ende waren alle so happy, sag mal, dass alle Fotos gemacht haben. Und dann habe ich auch ein Foto im Schloss gemacht. Aber es ist halt krass. Es ist einfach krass und du bist halt mittendrin und dann nimmst du halt so, besprichst du das und weitergehst. Unsere Tochter bedeutet das gar nichts. Insofern, you come back to life.
Ja, die hält dich auf dem Teppich.
Richtig, so ist das. Also da war tatsächlich mein Vater sogar neugierig. Der hat mich gefragt, das wie es war oder so. Mein Vater ist nicht so leicht zu beeindrucken mit so Sachen. Aber wenn er Boris Becker getroffen hat, da hat er sich keine Sorgen mehr gemacht, weil er liebt Tennis. Deswegen mussten wir Tennis. Und Boris war bei Let's Dance und die haben gegessen mit Boris. Wir haben Mittag alle gegessen und dann habe ich Fotos. Mein Vater, ich war ein Heldin.
Also das war dann der späte Moment, ab dem war es okay, dass du dich gegen deine Eltern entschieden hast.
Richtig, er sitzt da mit Boris Becker und auch der König, da war ein Riesenartikel in Südafrika, schneiden die immer und zeigen mir und da waren die auch so, wow, okay. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Es ist halt, irgendwann werden wir unserer Tochter die Videos zeigen. Ich weiß nicht, was das für sie bedeutet. Man muss sagen, es ist auch schön gewesen, weil in Deutschland ist halt eben, so viele Anfragen hatte ich noch nie, so viel Bewusstsein, was man erreicht hat in die 24 Jahre, hatte ich noch nie, bis der König sagt, kommt der Schloss in Berlin, dass die Leute sagen, oh, dieser Mensch, gibt
ja,
es.
Verrückt. Und aber auch, also das Interessante ist, dass das dich nicht nur bei deinem Vater, sondern auch bei den Deutschen dann legitimiert, wenn ein König von außerhalb zu Besuch kommt. Das ist ja auch schon wieder...
Das ist crazy. Ja. Das war wirklich so und ist es so. Als ob man rumgetüppelt hat, 24 Jahre, und der König sagt yes und die so, yes. Ja. Okay, Mutzi.
Ja, vielen
Gut
Dank.
Gut gemacht. Ich war like, okay, es ist ein anderer Ton. Und wenn ich dir erzähle, dass ich die ganze Königsfamilie getroffen habe, vielleicht kriege ich noch mehr Gage. Nein, Spaß. Also, das ist halt, es ist unterschiedlich und es gibt Werte und ich glaube, in Deutschland gibt es halt auch wirklich das... ist ja eine Verbundenheit da und das hat was bedeutet.
Jetzt hast du gerade gesagt, also du hättest dir vielleicht schon früher auch mehr Ansehen in der deutschen Gesellschaft gewünscht. Oder eben hast du erwähnt, alle bewerten ein Jahr. Ne? Du bist zwar Jurorin, aber vorm Fernseher sitzen nochmal Millionen Juroren und Jurorinnen. Wie gehst du damit um, so bewertet zu werden die ganze Zeit?
Also ich habe tolle Support. Also ich habe wahnsinnig Support mit meiner Familie, mit meinem Mann, mit meinem Management, mit Freunden, mit meiner Schwester, die das Gleiche macht. Wir können austauschen. Ich habe einen Coach, ich habe einen Therapeut. Ich habe Support. Ich gucke, dass ich stabil bleibe und bin. Ich versuche, mich zu distanzieren. Ne, das ist so eine Sache, die ich für meinen Blick, jeder kann schauen, wie die es tun. Für mich ist es mein Beruf. Und ich stelle das außen vor. Das heißt, auch diese ganze Aufmerksamkeit, positiv oder negativ, die sind in dieser Box zum Beruf. Und dann gibt es me, private. Und ich versuche wirklich sehr hart, mich damit nicht so zu identifizieren, sodass meine Selbstbewusst damit hängt. Ich versuche in meinem normalen Leben zu gucken, dass es mir gut geht. Ne? Dass ich... im Urlaub fahre, dass ich Zeit mit meiner Familie, dass ich meine Tanzschule habe, dass ich einfach so runterkomme, dass diese ist nur irgendwo, wo ich einsteige und wieder aussteige. Sonst schaffst du es nicht. Ne? Ich habe auch ein ganz normales Leben. Ich bringe meine Tochter in die Kita und. Das heißt, das ist nur eine Box, der ab und zu wir alle auspacken. Und dann bedeutet uns in unser reales Leben nicht. Ist natürlich, Leute fragen für Bilder und so, gehört dazu. Ja, aber wir versuchen es. Mein Vater hat immer gesagt, hab Respekt, weil die Leute, du bist da, weil die Leute dich gerne sehen und Respekt. Und ich mach das und ich komme klar damit. In private Zeiten ist es ein bisschen schwieriger, natürlich, wenn du mit deiner Familie unterwegs bist. Aber ich akzeptiere es, weil das gehört dazu. Aber ich trenne die zwei Momente. Und wenn sehr, sehr viele was zu sagen haben zu mir, habe ich auch eine Haut und manchmal so ein Panzer. Manchmal ist der stark, manchmal ist der schwach. Und wenn das so ist, habe ich mein Support System. Anders ist es schwierig. Dieser Beruf macht krank. Also es macht krank. Und wenn du nicht Support hast, haben wir sehr viele ungesunde Menschen in diesem Beruf. Weil, ja, also meiner Meinung nach ist es schon sick. It's crazy. Und wir haben es in kleiner Form. Ich will nicht wissen, was in Amerika los ist und alle die Leute, die durchdrehen. Es ist ein Beruf, der krank macht, Ende Geschichte.
Wegen der Öffentlichkeit.
Wegen der Öffentlichkeit, wegen des Druck, wegen dass jeder hat Meinung, Social Media, all diese ganze Sache, Einschaltquoten, perfekte Body und diese perfekte Bild und jenes und immer diese Aufmerksamkeit, weil Aufmerksamkeit macht süchtig und dann musst du auch immer wieder leisten. Und dann verlierst du deinen Wert. Dann der Wert ist, wie viel Likes auf ein Video oder wie viel Views oder, und wenn du da diese Rabbit Hole runterfällt, schwierig da dich hoch wieder zu krabbeln. Und du, ich muss das immer wieder erwähnen, dass die Viewers, die Likes, das ist nicht mein Wert. Und wenn ich das tue, dann habe ich das gesünderes Ich und ich strebe danach für immer. Und wenn du halt nicht das Support hast, kommt sehr viele Depressionen, Sucht, all diese ganze Sache kommt nur von diesem Beruf, würde ich behaupten. Und natürlich die Kindheit und so weiter. Aber deswegen würde ich als Mutter nie meine Tochter in diese Sache reinlassen, bis die so weit ist. Verbieten, bis es geht.
Ich habe mich das gefragt, ob dich der Leistungssport darauf dann, du hast jetzt gerade ja auch zum wiederholten Male so das Wort Panzer gesagt, ob der dich darauf besonders gut vorbereitet hat oder auch gerade, du hast gerade gesagt, dann wird so der Körper bewertet. Du musst ja auch als Leistungssportlerin eine sehr besondere Beziehung zu deinem Körper gehabt haben. Der musste immer funktionieren, immer fit sein, immer gut aussehen.
Ja, also als Leistungssportler würde ich sagen, ich hatte keine gesündere Verhältnis zu meinem Körper, weil der musste leisten, der musste mir was geben und der musste auch ein bestimmtes Aussehen haben. Und das gehört zum Sport. Du kannst ja keine Minikleid anziehen und aussehen wie, you know, Hippopotamus, wenn ich hart bin. Ne? Geht halt eben nicht, wirklich nicht. Und es kann halt so führen, dass du keine gesunde Beziehung hast in dir selbst. Und das hast du halt 20 Jahre, 25 Jahre. Einmal hat meine Trainerin gesagt, du musst 3 Kilo abnehmen. Und das hat mich so getriggert. Ich habe 7 Kilo abgenommen. Dann habe ich 10 Kilo abgenommen. Dann war ich 43 Kilo und habe nachts aufgestanden und darüber gedacht, was ich gegessen habe. Und habe gesagt, das ist zu weit. Mhm. Da habe ich Stopp gemacht. Mit dem Alter habe ich gelernt, was mir mein Körper mir gegeben hat. Es hat mir eine Karriere gegeben, wo ich heute hier sitze. Das hat mir ein gesundes Kind gegeben. Also jetzt habe ich so ein Gefühl für meinen Körper. Ich lerne, meinen Körper zu lieben und akzeptieren. Und das hat seine Höhen und Tiefen. Und ich bin im Fernsehen, wo jeder... weißt du, was ich meine? Ne? Und daher muss ich gegen diesen Strom kämpfen, tatsächlich. Aber was mir der Leistungssport gegeben hat, mit was ich im Fernsehen nehmen kann, ist, dass ich weiß, wie ich unter Druck immer noch funktionieren kann. Ich kann mit dem Druck umgehen. Ich kann trotzdem meine Persönlichkeit zeigen mit dem Druck. Du kannst mich 3 Uhr nachts wecken und sagen, wie war der Tanz? Und ich werde dir ein Urteil geben, weil ich einfach das gelernt habe. Aber alle anderen Sachen mit dem Alter wird es vielleicht besser. Und ich hoffe für junge Leute, dass wir früher einschalten können.
Was ist das Schwierigste an dem Job als Jurorin, wenn du da an diesem Pult sitzt zwischen deinen beiden Kollegen?
Die Schwierigste ist immer, Menschen zu sagen, dass die nicht so gut waren. Also das ist für mich, da habe ich Probleme, weil ich habe sehr hohe Empathie für die. Wobei ich schimpfe auch dann, wenn ich sage, Mensch, du hast Trainingswoche, dann schlafe eben 1 Stunde weniger und trainiere nachts beim Zähneputzen, wie auch immer. Aber ich habe Empathie, weil die stehen auch unter Druck und nicht alles funktioniert, wie man haben möchte. Und die tun mir leid, weil die ganze Welt guckt zu und die beurteilen und. Daher, wenn das nicht geklappt hat, könnte ich weinen. Also ich könnte kriechen an den Tisch, weil ich muss halt sagen, war nicht so dein Tag. Und ich versuche immer was Positives da zu finden. Das ist das Schlimmste für mich eigentlich.
Versucht man eigentlich auch als Let's Dance-Jurorin die Show mitzudenken? Also es ist ja was anderes, als wenn du jetzt ein reines Sportturnier bewerten würdest. Du hast manchmal vielleicht jemanden, der einfach unterhaltsam oder sympathisch ist und du denkst, der muss noch länger in der Show bleiben, weil das bringt im Zweifel auch Quote. Beziehst du das insgeheim ein in deine Bewertung?
Also ich liebe es, wenn jemand mich zum Lachen bringt. Dann möchte ich gerne am liebsten, dass sie zum Finale kommen, weil ich finde es halt super Moment, Humor und alles. Ja, wir treffen die Menschen und natürlich Sympathien sind da. Aber am Ende bin ich eine Tänzerin durch und durch. Und ich möchte gerne, dass die besten Tänzer im Finale haben, weil das sind die schönsten Momente. Das ist absolut sensationell, wenn du hast ein Finale und alle können tanzen und you're like, who's gonna win this? Wer hat sein Herz auf die Tanzfläche? Wo kriegen wir Gänsehaut? Daher ist Unterhaltung bis zu einem gewissen Moment, ja. Aber am Ende möchte ich der Beste. Ich bin der Meinung, dass Deutschland so gut ist. Wenn wir nicht weltweit führen, sind wir top. Und das will ich behalten, weil das macht mich stolz, dass wir in Deutschland so eine Tanzsendung haben können im Vergleich zum Ausland auf so einem Höhenniveau. Ne? Polen ist super gut, UK ist super gut, Amerika war auch mal gut, aber sorry. Aber wir sind top und das macht mich stolz, deswegen der beste Tänzer.
Würdest du sagen, dass, weil du gerade so mit so Inbrunst gesagt hast, Deutschland ist so führend. In welchen Feldern ist Deutschland noch nicht so gut? Was ist was, wo Deutschland aufholen muss?
Also, oh wow. Also ich habe ein Problem, wo ich denke, Deutschland, wir können alles besser sein. Ist halt eben, dass ich so das Gefühl habe, dass wir können immer noch lockerer werden. Also ich bin in dieses Land 25 Jahre im Januar. Wir könnten locker sein. Wir können, weißt du, wir müssen nicht nur beim Oktoberfest feiern. Wir können das Leben genießen, als ob morgen kein anderer Tag ist. Und wir haben Versicherung vor allem. Da fehlt nur noch Versicherung von meinen Fingernägeln. So weit sind wir. Und wir sorgen so sehr um Zukunft, dass wir in Deutschland vergessen, hier und jetzt zu leben. Als ob uns jemand versprochen hat, dass wir ankommen in Zukunft. Das wäre was, was ich mir in Deutschland wünschen würde. Ich würde mir überhaupt in Deutschland eine komplette Therapie für das ganze Land, dass die sagen, wir gehen alle in eine Gruppentherapie, ja, weil da gibt es sehr viel zu bearbeiten. Und wenn wir das bearbeitet haben, glaube ich, wir werden ein gesunderes Land haben. Und glückliche Menschen nehmen andere Entscheidungen. Die Energie ist anders. Die Energie ist wahnsinnig bedrückend. Und ich verstehe auch komplett, ne? Wir haben Corona, jetzt haben wir diese Zeiten, wo überall herrscht Krieg und so weiter. Aber wir hier in Deutschland geht es uns so gut. Also es geht uns so gut. Und das ist immer, wo ich sage, ich wünsche, ich könnte die Leute mitnehmen, zeigen und dann sagen, komm zurück. Dann ist man dankbar für, was wir haben. Also ein kollektiver Therapeut, Stunde auf der ARD, ZDF, da zahlen wir ja unsere Gebühr. Jeden 18 Uhr nach den Nachrichten, alle sitzen und wir und machen Therapie. Das wär hilfreich für Deutschland.
Ich finde es spannend, dass du das sagst. Einmal im Vorfeld habe ich darüber nachgedacht, wie das gewesen sein muss, in einem Land aufzuwachsen, in dem Diskriminierung Gesetz war und dann in ein Land zu kommen, wo es Gesetze gibt, die genau das verbieten, aber Diskriminierung passiert ja immer noch. Und du bist ja auch eure Familie ist eine besonders multikulturelle Familie. Ja. Dein Mann ist Ukrainer, deine Tochter spricht wahrscheinlich, wer weiß, wie viele Sprachen? Drei mindestens, vermute ich. Ja. Wie guckt ihr aus dieser kleinen Familie auf das große Deutschland?
Also wir gucken es uns zu und schließen wir uns in unsere Wände, sag mal so. Nein, das ist super spannend, weil tatsächlich wir wollen ein weltoffenes Kind haben. Das heißt, für uns ist es so super wichtig zu gucken, dass sie die Welt anders entdeckt. Wir reisen viel, wir zeigen ihr viel, weil hier in Deutschland, also du willst ja nicht die Nation komplett beleidigen, wo du lebst, gell? Macht mir Spaß. Aber das Problem ist, dass es gibt Wände. Deutschland liebt Walls. Deutschland liebt Boxen. Mensch muss so in dieser Box sein. Abgrenzen. Das ist, Deutschland braucht es. Ich glaube, die Leute werden durchdrehen, wenn das nicht so ist. Nur wenn du halt Künstler alleine bist, wo diese Wände schiebbar sind und du bist damit klar, ist es halt super, ja, ich würde sagen, spannend zu schauen, wie Leute echt hadern damit. Und dann versuchst du, okay, wo, was ist mit dir passiert? Ich merke, wenn ich in Südafrika, dass ich schon sehr hier integriert bin. Also wenn ich sage, wir gehen essen um 19 Uhr, bin ich die Einzige in der Familie um 19 Uhr unten. Die anderen gehen vom Swimmingpool noch zum Duschen, so ungefähr. Deswegen ist es halt eben für uns immer zu beobachten, was das mit uns gemacht hat, aber auch, dass wir irgendwie uns treu bleiben in der Familie. Wir bringen diese Multikulturelle, wir feiern das, meine Schwiegereltern sind ja da, jetzt aus Ukraine, und wir feiern auch das, dass wir anders sind. Einfach auch, dass wir uns erinnern. Sonst bist du halt irgendwie gefangen. Und ich möchte niemals, dass mich jemand in einen Box zuschließt und sagt, das ist Mutzi. Mhm. Das ja, passt mir auch nicht.
Was glaubst du, müsste passieren? Also, so wie ich dich verstehe, könnte Deutschland ja sehr davon profitieren, diese Boxen abzubauen oder auch mal über den Rand dieser Boxen hinauszuschauen. Was müsste passieren, damit die Gesellschaft das lernt?
Ich glaube, die jungen Leute schaffen das. Wenn wir schaffen, die jüngeren Leute, die jüngere Generation so beizubringen, denen zu zeigen, dass Deutschland ist heute was anderes, dann haben wir so eine sehr, sehr starke Energie. Also von oben nach unten wird es nicht funktionieren, weil die Leute, die oben sind, sind schon fest eingesessen. Aber ich glaube an diese neue, jüngere Generation, wenn wir sehr hart daran arbeiten, wir schaffen das. Also ich bin in jeglicher Wegmöglichkeit immer dafür, dass wir in den jungen Leuten so viel machen, für die zu unterstützen, in Integration, im Sport, wirklich in, wie wir unser Land noch diverser sein machen können, die Türen aufmachen können, weil das ist ein Movement und da können wir das schaffen. Oben kann man nichts mehr helfen. Außer ARD bietet Therapiesessions. Wir können kaum was machen. Aber die jüngere Generation, die Leute, die ich jetzt sehe da draußen, wenn ich TikTok anschaue, was da los ist, ich glaube, die haben die Möglichkeit, was zu verändern. Und ich würde alles geben dafür.
Das nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank, Mozi. Das war eine gute Stunde.
Dankeschön, danke dir für die Einladung.
Das war eine gute Stunde mit Mozi Mabuse. Ich hoffe, euch geht's jetzt so wie mir und ihr könnt ganz viel positive Energie aus diesem Gespräch mitnehmen und vielleicht ja sogar Lust auf Tanzen. Ich werde jedenfalls mein Konditionstraining jetzt mal hochfahren und mich dann vielleicht nächstes Jahr wirklich bei Mozi und ihren Kollegen bewerben. Obwohl ich auch echt Respekt habe vor allen, die an dieser Show teilnehmen. Weil Mozi hat es gesagt, zum einen ist es sportlich eine echte Herausforderung, aber vor allem hat dieser ganze Betrieb, dieses Leisten müssen in der Öffentlichkeit, nicht nur positive Effekte, das kann wirklich krank machen. Und deshalb fand ich spannend, wie sie ihr Support System beschrieben hat und dass sie abseits ihres Jobs eigentlich ein eher introvertierter Mensch ist. Wir haben uns ja für die Aufnahme im Taunus getroffen, wo sie auch wohnt, und ich kann mir richtig gut vorstellen, wie diese etwas kleinstädtische, viel grünere Umgebung ihr hilft, abzuschalten von der Showwelt. Ja, und apropos fremde Welten, solltet ihr jetzt Lust haben auf noch mehr Deutschland 3000 Folgen, in denen ich in andere Welten eingetaucht bin, dann hört doch vielleicht mal in die gute Stunde mit dem dunklen Parabelritter rein, da ging es um Heavy Metal, oder in die mit dem Astronauten Matthias Maurer, da habe ich unheimlich viel über Raumfahrt gelernt. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich auch auf Instagram und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue gute Stunde. Falls euch diese hier gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst, sofern das in eurer Podcast-App möglich ist. Und wenn ihr jetzt nicht noch 2 Wochen warten wollt und irgendwie Podcast-Nachschub braucht, dann möchte ich euch 11KM empfehlen. Das ist der Tagesschau-Podcast. Da gibt es jeden Tag eine packende Geschichte, ein relevantes Thema und Infos zum Mitreden. 11KM, das steht für die 11 Kilometer, die es hinab braucht zum tiefsten messbaren Punkt der Erde. Und auch dieser Podcast taucht eben in jeder Folge tief in ein relevantes Thema ein. Zusammen mit den Journalistinnen und Journalisten der ARD erzählt die Host Viktoria Koopmann 5-mal pro Woche ein aktuelles und spannendes Thema. Kann Politik sein, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Auf jeden Fall geht man danach immer ein bisschen schlauer raus. Also 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Das war's erstmal von mir. Bis ganz bald. Macht's gut.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Redaktion Merle Hömberg und Ruby N. Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.